was ich lieb. Was ich hab. Was ich lieb. Was ich hab.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Ich bin wieder da. Ich glaube, wir haben eine kleine Pause machen müssen, weil ich krank war, meine Stimme nicht mehr da war und entsprechend klingt sie noch ein kleines bisschen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn ich mal so für eine Woche keine Stimme habe. Es ist hart, aber trotzdem freue ich mich hier zu sein und bin bereit, heute auch wieder viel zu quatschen. Obwohl, wir haben so viele Leute im Haus, deswegen brauche ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu reden. Mein Name ist Nico Backspin, das will ich vorher noch kurz erklären. Und wir haben wie immer unsere beiden kongenialen Redaktions- und Musikpartner mit in diesem Format. Boogie Down Bass und 12 Finger Dan. Moin.
Mahlzeit.
Moin, Leute.
Wir machen ja hier eine Dreierrunde normalerweise und das ist ja schon immer recht voll, auch mit der kleinen Kompaktheit der Themen, auch wenn wir uns mal die Körper heiß reden will in irgendetwas. Jetzt habt ihr euch überlegt, nee, lass mal irgendwie noch mal ein bisschen erweitern und lass mal 5 draus machen. Warum und wen habt ihr mitgebracht?
Ja, wir haben Dusty Donuts, wir haben die staubigen Teigkringel im Haus. Nein, wir haben Mark Hype aus Berlin und DJ Robert Smith zu Gast, die uns mit uns hier über verschiedene Themen ein bisschen am Quatschen sind mit uns. Freut mich.
Kleiner Applaus von meiner Seite an diese. Schön, dass ihr da seid. Jungs, habt ihr Bock? Wisst ihr, worauf ihr euch eingelassen habt?
Ich bin gespannt. Ich hab's schon mal gehört. Ich find's gut.
Yes, yes, yes. Endlich, finally. Endlich treffen wir uns.
Auch.
Ja, sehr, sehr gut. Wirklich. Finde eine lustige Sache. Denn die Sendung besteht meistens daraus, dass ich habe jetzt ja gelernt, ich mache immer Bass zum Chefredakteur dieses Formates, aber der heimliche Chef vom Dienst ist ja quasi Dan, der dann von hinten noch so ein paar Themen mit reinstreut. Trotzdem bleiben wir beim offiziellen Chefredakteur Boogie Down Bass, der wie diese Woche, wie jede Woche, ein Potpourri der guten Laune an Themen zusammengestellt hat, die dafür sorgen, dass hier auch Dinge angesprochen werden, die vielleicht sonst zu kurz kommen. Was ist das Erste, was dir heute auf dem Herzen liegt?
Das erste Thema ist schon ein paar Tage alt, aber ich wollte es gerade, wenn die Dustys hier bei uns im Haus sind, auch nochmal ansprechen, so ein paar andere Point of Views nochmal, vielleicht nochmal checken. Es gab ja den Versus Battle zwischen Big Daddy Kane und KRS One in Brooklyn in der Barclay Arena da. Ich hoffe, ihr habt das alle irgendwie gesehen oder bei YouTube durchgeskippt. Darüber dachte ich, das reißen wir auch nochmal. Wir hatten das als Appetizer, als Ankündigung, bevor das lief, haben wir das angekündigt und sagten, wir schnacken nochmal drüber. Ja, und da verlieren wir ein paar Worte, denke ich mal, drüber. Habt ihr es alle gesehen, erstmal?
Ja, dann mal los. Meinungen.
Also ich hab's live gesehen, ja. Das sind so die Sachen, die ich live sehen muss. Da habe ich dann am Montag auch keine Termine gemacht.
Sehr gut.
Ich habe alle News von Hype
erfahren. Ja, ich habe es auf YouTube, du kannst ja...
Ja, aber das ist dann... Nee, das muss in dem Moment passieren. Das ist einfach... das ist wie, als es auch damals angefangen hatte, als Premiere gegen RZA da, die ganz frühen Tage sozusagen, also richtig war so April, glaube ich, März war da sogar, 20, und dann, da waren, was weiß ich, 100.000 Leute drin, und hast einfach alle gesehen, die irgendwie was mit Hip-Hop zu tun haben, sind da in dem Chat aufgepoppt. Das ist halt so ein Ding, was dann in dem Moment stattfindet. Und das ist halt das, was es auch ausmacht. War es auch groß gemacht hat, unter anderem.
Ich fand's auf jeden Fall cool. Ich konnte es leider nicht live sehen, da ich war verhindert durch Arbeit, Nachtschicht und alles. Aber es gibt ja ohne Ende Streams dann von allen möglichen Plattformen oder das Original. Dann ja, irgendwie klar. Bei YouTube kann man sich das ja durchstreamen oder dann durchgucken, wie man lustig ist. Und so. War schon sehr interessant. Also ich habe da ja so in unserem Script habe ich ja, das war auf dem Underground-Hip-Hop-Blog, da war im Prinzip nur so ein Meme quasi und einfach nur ans ganz großen fetten Letters Hip Hop One Today, und ich meine, mehr konnte man mit mehr oder mit weniger Worten kann man das, glaube ich, das ganze Event gar nicht erklären. Das reicht vollkommen aus.
Ja, also es ist natürlich so der allgemeine Tenor und der ist auch super. Interessanterweise gibt es dann natürlich trotzdem Diskussionen, wer da nun quasi gewonnen hat. Und da ist wirklich, ich habe danach wirklich, also es ist 50-50. Also rein jetzt Meinungsbild sozusagen, was ich wieder gespielt hatte. Die einen sind halt knallhart, KRS-One, die meisten Classics, der Battle-Performer schlechthin auf der Bühne. Versus dann aber Kane wiederum hat die bessere Performance natürlich gebracht. Der Dance, der dann auch noch dabei sozusagen, ja, hat sich völlig krass vorbereitet, hat die besseren B-Boys am Start gehabt. Hätte einen besseren Freestyle, das weiß man nicht, aber ja, KRS-One hat den Freestyle ja dann abgelehnt. Und dann diese ganze Situation noch mit DJ Scratch und Kid Capri, das war natürlich auch nochmal super schräg. Das ging auch nochmal in Rosenkrieg danach weiter.
Ja, ja. gerade in sozialen Medien, wo DJ Scratch den Kid Capria sozusagen so ein bisschen gerade gerüttelt hat und sagen, was fällt dir ein, du kannst nicht irgendwie, das war nicht abgesprochen, kannst nicht Big Daddy Kane dissen.
Ja, da musst du aber erstmal, ne? Kid Capri hören auf der anderen Seite, das geht doch viel heftiger ab. Also Scratch, ja, ne? Ist ja richtig ruhig geblieben jetzt. Dann, weil Kid Capri hat halt auch ein Backup, ja, ein krasses.
Ja, holt die Leute mal ein bisschen ab, die es nicht mitgekriegt haben. Denn nicht jeder wird es gesehen haben, damit die wissen, worüber ihr da gerade so deep talk redet.
Naja, Scratch war so ein bisschen übermotiviert. Aber es war, da im Nachhinein gab es wohl die Absprache, dass es auch einen kleinen DJ-Battle geben soll. Wobei natürlich, was ist ein DJ-Battle in dem Kontext? Ich meine, klar kann Scratch das dann von den Älteren sozusagen, der Top-Turntable ist, so, ja, so von dieser Jazzy Jeff-Liga und dem Alter, ist er damit der Beste. Mal Q-Bert ausgenommen und so, die ist auch ähnlich alt. Aber rein jetzt dieses typische, ne, Hip-Hop-DJ-Ding, als noch der auch noch ein paar Routines kann. Und dann hast du natürlich Kid Capri, der so wirklich so ein Straight-Up-Party-Legende ist. Der lebt quasi von seiner Stimme so. Ist halt so der OG. Aber Khalid wäre jetzt eine Beleidigung, weil Capri kann halt auch wirklich krass Party rocken mit seiner Selection plus seine, ja, Entertainment-Skills dazu. Und den kannst du jetzt natürlich, der hat da seine, weiß ich was, die er seit 30 Jahren nicht mehr gemacht hat, ein bisschen Rummy-Squatch-Routine dann noch rausgeholt, hätte er sich eigentlich auch sparen können. Aber es war irgendwie so, da hat Kane natürlich auch noch, sich gesquetscht, dann hat schon da mit so einem Turnschuh in der Hand, wollte mit dem Turnschuh squetschen. Und Kane so, hey, slow down, ist okay, wir machen jetzt woanders weiter. Und
das war ja, halt auch ein bisschen Slang. Scratch hatte ja ein paar Vocal Cuts parat, womit er dann hart Capri gedisst hat quasi. Das kann er natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen. Das hat er dann ja natürlich einen kleinen Rattenschwanz in den sozialen Medien nach sich gezogen.
Ja, ich war danach im Clubhouse, ging noch so ein Fenster auf, wo Capri dann direkt nach der Show auch noch drin war, rumgequatscht hat über die ganzen Backstage-Nummern noch und so. War auch noch recht spannend.
Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es gibt ein berühmtes Zitat, Rap ist Kampfsport, also mach dich gefasst, dass du gedisst wirst. Und ich glaube, das haben die beiden aber trotzdem ganz souverän irgendwie weggesteckt. Und generell haben die sich ja auch immer wieder zwischendurch auch immer wieder ihre Liebesbekenntnisse hin und her geschmissen. Und was ich aber ziemlich cool fand, ist, dass diese alten Herren aber trotzdem noch zeigen, dass die noch lange nicht zum alten Eisen gehören und dass generell auch dieses ganze Performance-Ding auf der Bühne auch jenseits der 50 ganz gut klappt und dass die Leute halt auch trotzdem noch irgendwie die Crowd rocken können. Natürlich vielleicht nicht mehr so, als wenn sie gerade 18 sind von der Power her, aber trotzdem... Kane, also ich finde Kane auf jeden Fall absolutes Monster, was Bühnenperformance angeht. So.
Kane auf alle Fälle.
Dann sage ich auch kurz nochmal was dazu. Also ja, das ist auf jeden Fall krass. Also Kane hat eine unglaubliche Kondition im Rap. Also der ist ja, also der hat auf jeden Fall die schnelleren Tracks natürlich auch rapmäßig und ein unglaubliches Maschinengewehr immer noch dazu tanzen noch. Also das ist wirklich krass. Und was mich bei KRS-One erstaunt hat, ich meine, klar, der hat seine Pause genutzt, aber wen der alles ausgegraben hat, also welche Features da alles noch irgendwie auf die Bühne kamen, wo man dachte, die leben noch und die sehen alle aus wie damals auf den Plattencovers, in den Videos, überhaupt nicht verändert. Matt Lyon hat mich so geflasht. Ich so, was? Wo kommt der denn jetzt her? Und seitdem poppt irgendwie Matt Lyon bei mir auch immer wieder ständig auf. Und das ist wirklich geil. Also so die Musik, die man damals eingeatmet hat, auch tatsächlich nochmal live so zu sehen. Live on tape quasi.
War ja eine gute Show, ne? Ich hatte mich mit Torch jetzt vor ein paar Tagen darüber unterhalten, dass es, hatten wir so, ja, hast du im Battle gesehen und hier und da deine Meinung, hatten wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht, aber es war ja so gesehen eine Show mit Battle-Charakter in dem Sinne, war schon ganz cool, wie sie denn eben auch von beiden Seiten eben ihre nicht Fans, wollte ich schon fast sagen, also Freunde, also Wegbegleiter und alte Hase mit auf die Bühnen gebracht haben. Es war schon dope zu sehen. Und auch wo DJ Scratch, der ihn ja so ein bisschen gefordert hat, na, wollen wir was für die jüngere Generation tun, ist auch ganz dope, wo er so einen trappigen Beat gebracht hat und Kane dann mal eben direkt mit Double Time drüber gerollt ist über das Ding und sagt so, Jungs, ich kann auch auf solche Dinger rappen, kein Problem.
Da habe ich natürlich genau das Richtige für euch jetzt als nächstes, nämlich das nächste Versus ist auch schon angekündigt worden. 3-6 Mafia versus Bone Thugs and Harmony, also die Triple Flow, die beiden Triple Flow Lager sozusagen, die battlen sich am 2. Dezember. Wäre das auch was, wo ihr sagt, so ist interessant? Also ich muss sagen, also für mich ist glaube ich Kane und KRS, ich glaube da kommt eher ja, nicht so wirklich schnell irgendwie, ja, was ging an? Ich glaube, 36 Mafia gegen Bone Thugs and Harmony ist für mich nicht so spannend. Wie ist das so bei euch?
Naja, es kann schon spannend sein, aber es ist nicht meine Thematik quasi. Also ich warte lieber auf, dass wir für Busta Rhymes einen würdigen Gegner finden, der eigentlich nur Jay-Z sein kann.
Das wird noch dauern, ja.
Ja, das wäre aber krass. Also das möchte ich auch bitte erleben.
Aber dann auch so in diesem Show-Ding, das war schon gut gemacht, nicht nur dieses Online-Ding, wo die sich gegenseitig aus ihrem Studio...
Das ist ja nur noch Show-Ding bei denen, das ist ja riesig geworden. Ja. Hast du die im Ex gegen Snoop gesehen? Das war eine krasse Nummer. Oder auch hier ein Bounty-Killer-Ding war krass. Auch Aldi Brothers, da waren eine Menge krass. Die haben immer noch so irgendwelche krassen Venues. Die haben ja diese Thrill-App, ein Fight und die ganzen Kram, da sind die ja eingekauft, aufgekauft worden sozusagen. Das war auch wahrscheinlich der Masterplan, so um das... halt auf den
nächsten
Level.
Ist ja auch gut, dann da mit solchen Sachen das dann irgendwie mit Leben zu füllen dann oder Absolut. Dann so aufzubauen, da wirklich was draus zu machen. Gerade mit so einem alten Hasen das auch zu machen, ist super. Ich finde die Idee dahinter eben auch sehr geil.
Aber The Thriller hat das Ganze ja gekauft und trotzdem finde ich halt total faszinierend, dass sie halt allein schon in der Vielfalt, die ihr jetzt hier kurz beschrieben habt, genauso viel Respekt vor den Legenden haben, wie vor unterschiedlichen Stilrichtungen in anderen Regionen in den USA, die, ich meine, dass 36 Mafia und Bone Thugs and Harmony wahrscheinlich mit dem, was sie gemacht haben, einfach die Weltmusik geprägt haben für die Neuzeit der letzten 10 Jahre, darf man nicht unter den Tisch kehren, aber wie du schon sagst, wenn das dann mal anderer Spielplatz ist, trotzdem schaffen sie es dabei, Versus irgendwie jedem so seinen Raum zu geben und ich habe das Gefühl, auch wenn, ich weiß nicht mehr genau gegen wen, das war bei Lauryn Hill, war ja auch mal da, ne, und das dann knallt es. Ich bin der Meinung, ja, ne? Oder Erykah Badu, einer von beiden.
Erykah Badu, durcheinander. Ja. Erykah Badu gegen Jill Scott war das, glaube ich.
Ah ja, genau, das war's. Ich hab's durcheinander gemacht. Aber auch solche Battles sind dann ja auch noch wieder ein anderer kleiner Planet, der wieder Leute fasziniert und wo du irgendwie emotional mit angefasst werden kannst. Ich möchte mal von euch wissen, könnt ihr euch sowas für Deutschland vorstellen?
Hatte ich tatsächlich schon mit Kathmandu drüber gesprochen. Aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, also dass man da hätte ganz schnell am Start gehen müssen.
Aber ist das Red Bull-Ding nicht schon so das ähnlich, so eine Art und Weise her?
Ich wollte gerade sagen, ja.
Tatsächlich, aber der ist halt nicht so regulär. Also weiß ich, einmal im Jahr oder was machen die es? Und dann, dann hast du natürlich die verschiedenen Venues und auch diese verschiedenen Paarungen sind dann auch. Es ist halt schon komplexer jetzt sozusagen bei Versus. Und ja, die haben sie quasi Oldschool gegen Newschool einmal gemacht, so ein bisschen so den Level. Aber da haben sie es halt wirklich auch mit diesen gleichwertigen. What?
kurze Frage an euch beiden oder an alle drei. Wen könntet ihr euch denn vorstellen, da zu sehen in der deutschen Ausgabe?
Also bei den DJ-Battles auf jeden Fall euch beide. Das ist Jonas. Stino auch noch mit dazu.
Ja, das ist der Selector.
Und dann müsste man so einen würdigen Gegner finden. Also so für die DJs wäre das, glaube ich, ganz nice, dass das die Donuts-Lager versus, keine Ahnung, ja, wer sich auch immer traut.
Ja, mit 45 kommt da ja keiner in Deutschland.
Ja, wär cool, wenn man so ein paar Klassiker auskramt, so, ne? Also anstelle, keine Ahnung, und ich könnte mir so auch so
ein Crew-Ding vorstellen. Ja, so gegen Sammy.
Blumentopf gegen massive Töne oder sowas.
Das ja, oder auch Beginner gegen 187. Auch witzig.
Oder so, okay, wenn man da den Clash haben will, wäre natürlich auch super so, ne? So ein Savage gegen Curse oder so.
Ja.
Das wäre vielleicht auch eine ganz gute.
Das wären ja all so eine Dinge. Das wäre ja schon möglich.
Das wäre insofern immer ganz interessant, weil ich schon mir nicht so ganz vorstellen kann, wie das über die Generation in Deutschland so funktioniert, was die Fanbase angeht und den Respekt auch für die Künstler im Vergleich zu dem, wie es in den USA offensichtlich der Fall ist, weil du anders sozialisiert wurdest
das
damit.
Das ist die Nummer.
Ja. Wenn, keine Ahnung, heute 20-Jährige, ob die nach Samy Deluxe den Respekt wiedergeben für das, was er 20 Jahre auf Mühen geleistet hat. Und wenn du besagte Blumentöpfe rausholst und sie, weiß ich nicht, gegen BHZ antreten lässt, ob die überhaupt einen Funken Respekt kriegen von irgendjemandem in der Halle. Das macht es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil dazu die Blasen rund um, das, also die Fan-Bubbles rund um KünstlerInnen in Deutschland, glaube ich, noch eine andere Dichte haben, als das in den USA der Fall ist. So. Aber ich finde den Gedanken spannend. Ich befürchte, ich habe das auch schon alles durchgespielt. Ich habe ehrlicherweise auch schon mit Versus so das eine oder andere Meeting gehabt und schon mit den Leuten über Deutschland gesprochen. Das wird schon schwieriger ab einem bestimmten Punkt, wenn es um die Klassiker angeht. So, denn da gibt es dann auch wieder die Punkte. Klar gibt es wahnsinnig spannende Sachen, die man machen könnte. Dann ist aber die Frage, wie groß ist wirklich der Impact von dem, wenn ja. der Rest von RAG gegen Halbkreuzfeld Jakob antritt oder so. Trotzdem kann es einen gewissen Charme haben. Ich bin also gespannt, was da passieren wird. Ich denke, wir machen Deckel drauf und das machen wir hier immer mit Mucke. Das heißt, 12 Finger daran suchen einen Song aus, den ich mir ausgewählt habe, der wird dann nicht genommen und dann nimmt er irgendwas anderes.
Das übliche Prozedere sozusagen. Ja, Bass hat sich ein Klassiker von Das Effects gewünscht, Real Hip Hop. Ich habe mir gedacht, der Song, der ist schon so played out. Irgendwie, ich glaube, ich brauche erst ein paar Jahre Pause vor der Originalversion von Premiere. Aber es gibt ja auch noch einen Pete Rock Remix und den hören wir jetzt.
Ah, schade. Ich wäre auch Team Original gewesen, aber To The Hip Hop, da habt ihr Don't Stop, Das Effects with the Real Hip Hop, Hip Hop. Bis gleich hier bei Love and Hate. Was ich Wir sind immer noch bei Love and Hate, mit Nico, Dan und Bass und unseren wunderbaren Gästen. Und Bass, das ist natürlich auch deine Pflicht, dann ein bisschen den Raum der Vorstellung zu geben, damit wir ein bisschen über unsere Gäste reden können, ne?
Oder dass sie sich selber vorstellen. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja immer noch DJ Mark Hype und DJ Robert Smith aus Berlin zu Gast. Die Dusty Donuts Jungs, die ja viel mit... Original Vinyl, gerade Mark ist ja ein großer 45 7 Inch Fan, der ja Robert Smith ja auch. Immer wenn man euch irgendwo rocken sieht, dann hat das meistens mit Original Vinyl zu tun. Ich meine, ich sag dann immer frech, ja, aber ein Timecode ist auch aus echtem Vinyl, ist auch ein Ton drauf. Aber erstmal vorweg, mal ganz kurz abklappern. Wie steht ihr denn zu Serato? Wo sind eure Pros und Cons? Und Mark, was ist das, sag ich mal, Serato, so DJ? Digital-DJ-System ja nicht abgeneigt, aber die Liebe zum Original-Vinyl ja auf jeden Fall mehr ausgeprägt als das digitale System. Wie geht ihr an die Sache ran, so vom Feeling her?
Naja, die Liebe ist ja wiedergekommen. Bei mir war es ja dann 2012, und dass ich dann mit dem 45-Craze, der dann auch gerade erst so am Anfang noch stand, zumindest aus diesem Hip-Hop-Bereich, und es ist einfach, ich wurde schlechter als DJ mit Serato, weil du dir halt auch durchgehen, die ganzen Listen sortieren und theoretisch musst du so wie bei Platten packen, damit du wirklich vernünftig fokussiert und auch interessant auflegst, oder du bist halt ein Genie, was die wenigsten sind. Und dann spielen halt dann langweilige Sets oft auch einfach, auch nach BPM oft sogar. Das ist schwierig. Man kann sehr vieles sehr gut machen mit Serato, und es hat auch voll klare Vorteile im Einsatz. Wenn ich jetzt ein Corporate Event, dann komme ich da auch nicht mit 45s. Das ist schon klar. aber der Kunstliebe, ich habe da mit Festivals gespielt, ich habe Clubs ohne Ende gespielt, alles halt einfach so.
Ist auch so ein bisschen diese handwerkliche Herausforderung. So sehe ich das, wenn man das auch so ein B-Boying, da gibt es nicht irgendwelche Schablonen, aber beim Graffiti zum Beispiel, wenn du jetzt so Outline, ja, ich mach ein Piece irgendwie und die Outlines mache ich aber so mit so einer Schablone anstatt freie Hand oder so. So vergleiche ich das ab und zu, ne? Dass man da fehlt dann natürlich das. Serato ist natürlich diese Erweiterung, wenn viel mit diesen Cue-Punkten und diesen Sample-Funktionen, genau. Und daraus schon so eine Live-Performance, Remix, genau. Neue Beats bauen aus Songs. Das ist super, wie die Leute mit Fingerdrumming dann abgehen. So alles super.
Ja, das ist ja auch super. Der Unterschied bei den 45s, was die Leute meist nicht verstehen, ist, dass man ähnlich wie früher viel kuratierter ankommt zum Set. Ja, man hat halt irgendwie, je nachdem wie viel man schleppt, 100, 200 Platten, und da musst du durchkommen mit dem Abend. Was auch eigentlich immer gut funktioniert hat, nämlich auch die Jahrzehnte davor super funktioniert. Und was ein großer Irrtum, den die meisten Leute auch haben: kleine Platten, kleiner Sound, völliger Humbug. Das ist einfach nur eine kürzere.
Das ist ja genau wie eine Maxi. Das ist wie so ein kleines Set oder eine kleine Sammlung. Ist ja ein Teil deiner Sammlung, ein Teil deiner Sammlung mitnimmt, die aber so viel Power hat. Also man all killer, no filler, ne, sozusagen. Ne? Also wie viel Filler haben viele DJs auf ihren Laptops dann?
Und du hast begrenzte Stückzahl und dann machst du keine Filler, die reinpacken.
Ich würde gerne noch mal kurz einmal rausbrechen für Leute, weil ihr seid schon wieder sehr im Deep Talk, für Leute, die vielleicht auch gar nicht so genau mitkriegen, was ihr da genau macht. Könnt ihr mal diese Faszination rund um die 45s erklären und was dann die Idee dahinter gewesen ist, warum ihr zu dem geworden seid, was ihr im Prinzip heute auch überall seid?
Ja, letzten Endes ist es ja eine ganze Szene. Interessanterweise sind die auch sehr alt. Das sind meist ältere Veteranen-DJs. Ihr sagt mal, die fängt vielleicht bei 35 an oder so. Streckt sich bis wahrscheinlich Mitte 50. Und es ist halt, du hast dadurch wieder deine alten Werte und auch Erfüllung durch das Sammeltum. Du sammelst wieder Platten, du kannst dich wieder austauschen über Musik. Besser als vorher, aber ging es einfach so durchgeballert. Der Stream läuft weiter, also die Timeline, scrollen. Und wie lange hat denn so ein Album, wenn man es heute rausbringt, Halbwertszeit, ist da eine Woche oder was? Und dann kommt da schon das nächste. So, und das hast du bei den Dingern nicht. Da kommt halt auch teilweise von Labels auch nur so alle 3-4 Monate mal was. Und dann merkst du, da gibt es natürlich jetzt auch die Streaming, hat sich das auch nochmal extrem verdichtet. Ja, da sind natürlich alle jetzt untereinander connected, die treffen sich in den Chats. Und da sind auch alte, größere Namen mit dabei teilweise. Es ist einfach mehr eine Community wieder.
Und gibt es viele Neuveröffentlichungen auf
extrem
45 oder ist es und in Ursprüngen war es aber doch mehr quasi alte Sachen sammeln oder wie hat sich das über die Zeit
entwickelt? Also am Anfang gab es das noch nicht, das hat sich entwickelt. Wir sind da mit Dusty Donalds auch mit der Speerspitze gewesen. Das wirklich auf diesen Hip-Hop-Funk-Edit-Level und dann auch so, weil ich dann halt auch so extrem, so professionell wie möglich in dem Rahmen gestalten wollte. Mhm. Das haben viele bisher noch nicht geschafft. Manche versuchen ranzukommen, sieht auch okay aus, aber ja, weißt du, ich übertreibe halt immer gerne in alle Richtungen.
Aber wenn man so deine Posting oder die von euren Dude und unserem Dude Stino sieht, den jeden Freitag, wenn er seine neuen 45s bei Instagram rausposaunt, was er neu hat, dann sieht man schon, was für Klassiker so nach und nach auch von welchen Firmen auch immer dann wieder re-released werden auf eben halt 7 Inches, voll dope, einfach auch um diese Szene auch, wo man sieht oder eben aus der Szene für die Szene ja meistens gemacht wird von solchen Leuten. So wie ihr ja auch mit Dusty Donuts.
Das ist rein DJ-basierend, um ehrlich zu sein.
Robert Smith, welche war deine erste 45? Kannst du dich dran erinnern eigentlich?
Meine erste 45? Boah.
Hip-Hop oder Rap, so in der Richtung?
Boah, keine Ahnung was das war. Es war bestimmt Hip-Hop. Also mal abgesehen von irgendwelchen Kinderschallplatten von damals, aber so, ich glaube... Das war bestimmt Hip-Hop. Und es war vor allem in einer Zeit, wo 45 jetzt noch nicht so die Bewegung war. Da kannte man die 45-Bewegung eher aus dem Reggae-Rugger-Dancehall. Die DJs damals vor über 20 Jahren haben ja schon mit 45 aufgelegt. Und da war für einen Hip-Hop-DJ war die Platte viel zu klein. So. Und da gab es aber auch noch nicht irgendwelche besonderen Slipmats und 45-Adapter, die dafür sorgen, dass die Platte sicher und fest in der Rille auch liegt und so weiter und so fort. Also da, das war, wir Hip-Hop-DJs mussten immer den ganzen Platz von der Platte benutzen und mussten Druck ausüben und so weiter. Und jetzt, jetzt war die Frage eigentlich eine ganz andere. Ich wollte gar nicht beantworten, welche Platte meine erste war, aber... Nochmal zur Technik zurückzugehen, das war so, Hip-Hop wurde dir ja ganz anders auch vorgemacht, mit 12 Inches, mit auf 33 und da irgendwas machen und jetzt zu wechseln auf 45, da, wo die Platte auch noch schneller dreht, das braucht einen Moment, um da erstmal reinzukommen, aber wenn man da drin ist, dann ist das, hat es so viel Finesse und das macht so viel Spaß, so viel Feingefühl brauchst du dafür und dann wieder auf 33 zu gehen, manchmal ist echt schwierig, weil alles so langsam ist und ist merkwürdig, es ist auch Fun-Faktor dabei, ja, mit 45 zu arbeiten.
Hat auch einen ganz eigenen Charme, so, ne, also wo total, man dann, den man auf, ja.
Und naiv gefragt von außen, eine Drake-Single kriege ich aber nicht auf 45, ne, die neue.
Es gibt ein Bootleg hier von dem, das war der große erste Hit damals, Hot Bling. Die gibt's und dann gibt auch, es gibt schon ein paar, aber tatsächlich das Problem ist so schnelllebig, dass du natürlich jetzt nicht sagen kannst, du könntest das aktuelle Set sofort, du könntest ein paar Klassiker, wie wir es die anderen Dupes, es gibt so ein paar, haben so manchmal so sammlermäßig so, aber es ist natürlich wirklich nicht viel, irgendwann gibt es vielleicht 30 Scheiben aus dem Newschool-Bereich so und die sind wirklich in diesem Drake-Level so.
Ja, aber trotzdem finde ich es total krass, dass selbst da diese Nummern es irgendwie in diesen Kosmos geschafft haben, weil von meinem Gefühl her sich schon eher so nach einer guten alten Soul-Hip-Hop-Party anhört, die man weitestgehend ausschließlich damit auch, bespielen kann.
Ne? Paris habe ich auch. Zum Beispiel mit Otis auf der Philips, aus der Original, richtig von der Firma, mit weißem Vinyl, Amerika-Flaggen-Cover, mit Silber und alles.
Ja. Ah, Helene Fischer hat sogar eine 7-Inch jetzt raus, momentan.
Ja, auch.
Wo du denkst, ey, come on, ey. Deswegen sind die Presswerke belegt, weißt du, wegen so einer Scheiße.
Aber irgendwo müssen ja die Plattenspieler von Aldi für 120 Euro eine Daseinsberechtigung haben. Wenn
das mit den Presswerken ist schon ein wichtiger Punkt, ne? Das merkt ihr das auch?
Ja, also absolut. Alle merken Ecken. Das weltweit. Ja. Vinyl-Shortage haben wir eh. Das ist auch krass. Und dann hast du noch dazu dann die Verstopfung durch Record Store Day, durch Mediamarkt Saturn, also quasi die Majors, die da hinliefern dann für 30.000 Jahre Led Zeppelin 100. Auflage. Ja. So, die Nummer halt.
Ja. Die man dann auch wieder in 2 Jahren auf dem Flohmarkt findet dann.
Das ist ja, übrigens ist, spannend, ist was schade. Die dann später wert werden.
Habt ihr die Story mitbekommen von Paul McCartney, der sein 3. Album so als limitierte Pressung, 333 Stück gab es davon, und dafür hat er die Restbestände von seinen ersten beiden Soloalben eingeschmolzen und hat dann aus dem Vinyl das 3. Album gemacht. Könntet ihr euch auch sowas vorstellen, dass ihr sagt, oh, unsere alten Ladenhüter, was soll ich denn mit noch, keine Ahnung, 100 Copies, die schmelzen sich jetzt ein und mach was Neues draus?
Ich sag's mal so, wir haben keine Ladenhüter. Geh mal auf Discogs, guck dir mal die Preise an, was die kosten inzwischen bei uns.
Sehr gut.
Das ist richtig krass. Der geht jetzt über 30 los, geht bis 200.
Also auf der Homepage von den Dusty Donuts Jungs. Wie nee, du nee, schon gesagt
von Discogs, den freien Markt jetzt, ja. Den reinen Gebrauchtmarkt. Die machen wir nicht, die Preise, die hat der Markt gemacht.
Du hast aber dann auf jeden Fall ein schönes Gütesiegel dafür, dass ihr so viele Dinge nicht so falsch zu machen scheint. Ne? Mhm. Wie ist denn der Status quo für euch gerade? So, auch was das Gesamtbusiness angeht.
Läuft gut, wenn jetzt das Presswerk mal aus dem Knick kommen würde. Wenn wir jetzt theoretisch eine eigene Presse hätten, könnten wir ja auch irgendwie, weiß ich nicht, 4 Scheiben im Monat raushauen eigentlich.
Das ist leider auch das, was gar nicht so gesehen wird von den Leuten, was da für technisches Know-how hintersteckt. Was man da irgendwie leisten muss, um überhaupt so ein Vinyl herauszubringen. Von der ersten Minute an, was die technische Seite angeht, das ist schon ein ganz schön großes Ding. Also einfach mal sagen, ich gründe oder ich kaufe mir ein Presswerk auf oder irgendwas, also oder ich kaufe mir Geräte, um das selber zu machen, das ist schon Horror. Das kaufen wäre das eine, aber das bedienen zu können und ein Vinyl dann herzustellen, wäre wirklich das andere.
Ja.
So, ne?
Du brauchst ja einen, der dir das nochmal mastert, also die Matrize baut. Das ist die große
Kunst. Diese Schritten, also dieser Vinyl-Schnitt, ne, auch so.
Der ist eine eigene Kunst für sich. Das Vinyl-Mastering vorher ist eine Kunst für sich. Und natürlich die Maschine selbst sind ja aus den 60ern. Da kannst du nicht Ersatzteile ordern und Techniker. Das musst du alles selber, das musst du einfach Metaller sein eigentlich. Um das für dich dir selber alles einzurichten und bedienen und die ganzen Fehlerquellen ausschließen zu können und den ganzen Krams.
Klingt aber irgendwie doch nach einer Möglichkeit, sich im, so, keine Ahnung, irgendwo zusammenzuschließen. Bei, wie heißt das, wo du immer so Crowdfunding machen kannst und dann zusammenlegen und gleich den Techniker mit einkaufen und dann machst du das den Scheiß selber, damit Helene Fischer nicht mehr das Presswerk belegt, scheinbar.
Naja, es gibt ja viele kleine Firmen, die das machen, Ameise zum Beispiel, die ja dafür darauf spezialisiert sind, gerade die aus Jahrzehnte oder sage ich oder Dekaden schon aus diesem Dancehall-Rugger-Bereich kommen, die dann natürlich auch für Hip-Hop und Soul-Dudes Kleinauflagen pressen dann. Das ist ja schon mal gut, dass die auch von sich aus sagen, hier mit großen Majors haben wir nichts am Hut. Ich habe meine Kunden seit Jahren, Jahrzehnten fast schon, das und bleiben auf dieser Independent-Welle sowieso und wir sind eh independent, das finde ich schon.
Naja, also ich sag's mal so, das du als Major, das heißt nicht, dass die große Auflage pressen. Die pressen nur viele.
Oh nee, das ist klar. Aber die Majors
klauen schon so Slots. Ich kenne unsere Auflagen, ich weiß, was die dann teilweise haben und die sind teilweise nur ein Drittel von unserer. Weil sie natürlich keine angeschlossene Szene, sondern einfach nur irgendwelche Leute, die gerne die Helene Fischer, wenn sie es mitbekommen, als Sammelobjekt kaufen. Die kauft ja keiner wirklich, ich kenne welche, die es tun, aber es sind wirklich so, also sind ja
du kennst Leute, die du ganz also du kennst Leute, die Helene krass, Fischer kaufen.
Es gibt Leute, Triple D zum Beispiel, mein Reggae-Dude hier, der macht ja so Soda Club und so hier, so Mainstream Urban Clubs und so spielen. Und der, aber die haben dann auch hier, das ist der absolute Vinyl-Fetischist und der hat halt alles, der hat auch Barbie Girl zweimal auf 45. Das ist völlig krass. Ja, der kommt dann mit 45 und spielt richtig High-End Best of Party Top 40 Classics.
Apropos Barbie Girl und Helene Fischer. Ibiza ist so ein Thema. Du warst, glaube ich, erst vor kurzem auf Ibiza und hast da aufgelegt. So ist so ein bisschen her und dein, also es steht Ibiza, glaube ich, wieder an Richtung Jahreswende, wenn das alles
vielleicht, wir sind noch am Rum. Also bei denen sieht es gut aus, die Zahlen sind unten, die machen weiter auf. Die großen Clubs natürlich nicht, aber ich spiele ja eh nicht in den großen Clubs. Die
aber da wirst du auch dafür gebucht, dass Mark Hype kommt und den Mark Hype Sound spielt. So.
Natürlich, es gibt ja auch eine kleine Szene dort, das ist zwar eine kleine Insel, die haben natürlich auch ihre hochwertigen Vinyl-Dudes, die dann alles. Funk, Soul, Disco, Hip-Hop und die Latin-Funk-Zeug spielen. Und dann gibt es auch den Mars, der mich da quasi reinholt. Ein Amerikaner, der seit 20 Jahren da ist. Ein New York-Dude, der da dann einmal zu Urlaub war und direkt da geblieben ist. Aber der hat halt quasi so diese Urban-Scene in Ibiza mit aufgebaut. Also er war der Erste, der quasi den Sound tatsächlich dann nur gespielt hat, währenddessen die anderen natürlich nur auf Disco war, Quatsch, House war. Ja.
Berlin geht ja auch so langsam wieder los, wenn uns Corona nicht doch nochmal wieder mit der vierten Welle uns da ein Schnäppchen schlägt.
Ja,
man weiß es nicht, oder?
Wäre schön,
aber es war ja schon.
Man weiß es wirklich nicht genau.
Ja, also Berlin, was ich finde, was Berlin fehlt, ist halt so schöne kleine Tanzbars. Da gibt's ein paar. Monarch ist ein geiler Club. Das ist so perfekte Größe für unseren Sound, den wir spielen. Sonst ist natürlich Berlin Techno-Hauptstadt und so weiter. Und viel Quatsch gibt's hier. Also so richtig geile Szene-Kneipen oder wo ein kleiner Tanzbereich ist, gibt's nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ganz ehrlich, ich muss auch gar nicht vor großem Publikum spielen. Ja, wenn da irgendwie 100, 120 Leute im Club sind und jeder ist geil drauf und kommt speziell, weiß, da kommt irgendwie, wird Vinyl und nichts wird hier gewünscht, sondern wir wissen, da kommt gute Musik von Vinyl aufgelegt, da sind immer geile DJs. Das ist eigentlich so der Traum, wenn man da irgendwie eine etablierte Party hätte in Berlin, in einem super Tanzlokal, der nicht so groß ist.
Ja, habe ich ja Monarch.
Ja, Monarch ist so der Einzige. Der ist aber auch immer wirklich
richtig. In Hamburg gibt es auch das ein oder andere, ein oder andere Venue so, aber es ist halt immer auch schwierig für die Betreiber, dass das immer so hinhaut. Und die leben natürlich auch von der Laufkundschaft, die bespaßt werden wollen teilweise. Kommt immer darauf an, in welcher Ecke und in welchem Szenegebiet, in welcher Szene-Ecke denn diese Clubs stattfinden. Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
Wie seid ihr durch Corona durchgekommen mit all dem? Insgesamt scheint es ja ganz gut zu laufen, aber auch ihr werdet wahrscheinlich die letzten 2 Jahre schon gespürt haben, dass es dann eine Pandemie gibt, die euch beeinflusst in dem, was ihr eigentlich tagtäglich machen wollt. Ne?
Ach was.
Naja, ich sag's mal so, wir mussten adaptieren. Wir sind jetzt natürlich online ziemlich gut aufgestellt. Ansonsten muss ich sagen, klar, ALG2 gepaart mit Hilfsgeldern, gepaart mit Vereinsspenden, gepaart mit Fördergeldern für Projekte, ist okay. Ist quasi wie so ein lowes Jahr. Fühlt sich das dann an. Muss halt sparsam sein, aber es geht. Ja. Ist jetzt nicht hier komplett gegen die Wand gerast. Nummer. Da muss man sagen, wenn man sich hintergeklemmt hat und sich nicht zu doof angestellt hat, dann konnte man relativ okay damit durchkommen. Dann ging auch kurzzeitig ein bisschen auf wieder. Und dann wieder zu. Aber es ist natürlich anstrengend. Man kann nicht wirklich langzeitig planen. Das ist halt das Nervige. Ja. Deswegen hatten wir auch früh online, wir haben unser Talk-Format Wednesdays on Wax jeden Mittwoch, wo wir dann internationale DJs aus der, auch Legenden und auch Jüngere, sage ich immer nicht, eher Newbies, aber auch nicht wirklich, also die auch irgendwas zu bieten haben. Die haben wir dann auch im Talk. Und das war quasi unsere Idee nach dem Premier RZA Versus, so lass uns das doch mal für unsere Szene in klein machen. Und wir kommen jetzt diese Woche bei Episode 70 an.
Wow.
Zum Beispiel. Krass. Und Needle Drops haben wir ja auch noch. Da kommen wir jetzt auf Episode 8, 9, 10 oder ne, 8 und 9 noch dieses Jahr. Mhm. Das ist dann ein bisschen komplexer, das Format. Deswegen können wir auch nur so einmal oder alle 2 Monate machen. Dann musst du erstmal Leute finden, die da überhaupt mitmachen. So komplex ist das. Es ist quasi 4 DJs. Gleichzeitig im Talk, aber der Talk ist nicht so groß wie bei Wednesdays on Wax, aber da geht es eher darum, aus 7 7-Inches eine Story zu erzählen, mit einem Minimix. Zu einem Thema wie Koch ein 7-Gänge-Menü oder Hit the Route 66 oder 45 Ways to Leave Your Lover.
Da muss man sich auch erstmal zu trauen.
Ja, du musst erstmal Skills haben, du musst Digging Skills haben, Knowledge, dann noch Kreativität, dann noch irgendwie Streaming Equipment. Es sind so viele Sachen, es ist wirklich schwer, Leute zu finden, die das hinbekommen.
Aber allgemein so das Streaming, also es macht mit Sicherheit, ihr würdet es nicht machen, wenn es nicht auf irgendeine Art und Weise Spaß macht, nicht nur zum Mittel zum Zweck so. Wie sind so allgemein so eure Erfahrungen, also das Feedback auch von den Leuten? Natürlich sind wir, wenn man jetzt vom Streaming, was Gaming angeht und so, da ist man weit von entfernt, ne? Wenn man so,
ja.
Es gibt so super, so ein paar Gamer, eine Montana Black irgendwie, wenn der nur doofes Zeug quatscht, schalten 40.000 Leute ein. Das ist schon krass, was der für eine Fanbase hat. Aber wenn man jetzt so irgendwie ein gutes, kuratiertes Set spielt, dann sagst du, da ist man ja auch schon zufrieden, wenn da viele Homies an den einschalten und da auch andere Leute, die Bock auf den Sound haben. Aber es ist schon schwierig, da irgendwie auch eine Fanbase so als DJ aufzubauen. Also zumindest dann auf der Ebene. Weltweit gibt es bestimmt große Leute, die auch in der Jesse Jeff, wenn der auflegt oder Scratch oder sowas macht, dann natürlich sind auch ein paar Tausende bei, aber
ja, ist auch schon mehr. Schwierig. Ist runtergegangen, die Zahlen sind alle runtergegangen, ja. Auch bei den Großen jetzt. Und Jesse Jeff hat da jetzt auch nur so seine 600 Leute oder so. Also ist jetzt, es war mal auch wieder die Nice-Nummer, die Nice ist natürlich groß geworden. Also dann diesen Riesenaufstieg, den er jetzt hatte, kam durch seine Instagram-Streams letzten Endes am Anfang. Und der ist ja wirklich zum Celebrity DJ Number One aufgestiegen innerhalb von 3 Monaten oder so. Weil die da alle zugeschaltet, er hatte schon gute Connection quasi, Hollywood weiß ich nicht, und haben die alle eingeschaltet, jeder wollte mit denen zusammen im Chat sein sozusagen, wenn der spielt.
Ist ja auch, man merkt ja auch, wenn man jetzt so bei Instagram ein bisschen rumkramt, so über den Tag verteilt, abends oder nachts oder wie auch immer, und dann siehst du die Ami-DJs so, ja, Evil D is live, Scratch is live, Jazzy Jeff geht auf einmal, ploppt das immer so auf, ne? Wenn man denen folgt, dann ploppt das immer auf, wenn die auf einmal live gehen oder so. Schon mal interessant. Oder man sieht eben auch, dass da eine Menge Action ist bei den Leuten. Dass sie nicht immer nur was posten, sondern dass sie dann eben auch mal ein Stündchen oder zwei oder länger live gehen.
Total, also auch Jazzy Jeff immer noch voll am Ball und motiviert. Also wie oft der auch streamt, ist wirklich krass. Mhm. Also und ich meine, auflegetechnisch ist er, ich meine, er legt dann auch mit Konsole auf, was voll okay ist und so. Und Übergänge sind teilweise echt sehr sloppy, aber ist ja scheißegal. Der spielt geile Musik, der spielt wirklich querbeet und hat ein gutes Gefühl dafür und hat die Leute und ist einfach obersympathisch und macht Shoutouts und was weiß ich nicht alles. Also wie der das alles auch im Griff hat, wirklich... dicken Respekt und schön, dass er auch immer noch Teil der Szene ist.
Das ist ja eben auch wichtig, so dieses Entertainment dahinter so ein bisschen so, ne? Ich meine, du mit deiner Waldtapete da hinten ist auch Entertainment pur. wenn wir DJ Robert Smith immer im Internet sehen, ist auch cool.
Ja, also ich finde insgesamt ist das so oder so eine spannende Zeit, in der man sich als Künstler immer wieder neu erfinden muss. Und gerade, wenn ihr das so beschrieben habt, dass dieser Online-Schritt für euch ja auch offensichtlich einer war, um weiterhin Sichtbarkeit zu schaffen, genau, und in den Formaten dafür zu sorgen, dass ihr auch da seid, dann macht ihr das ja insofern richtig. Ist wahrscheinlich auch die Botschaft, die man abschließend jedem mitgeben kann, der euch verfolgt und der da draußen selber Bock hat, Dinge zu machen, oder? Einfach machen, wie es immer so schön heißt.
Ja, absolut.
Ja, super.
Das ist auch krass, was wir da für Connection dann auch wieder neu geknüpft haben.
Genau das.
Normalerweise triffst du Leute, wenn sie bei dir in der Stadt zum Beispiel spielen oder du irgendwo bei denen in der Nähe bist, dann vielleicht und hin und her und mal vielleicht so ein bisschen so vorher essen gehen oder die kommen vorbei. Aber so hast du halt dann wirklich, wenn du zu denen nach Hause gehen würdest, mit denen redest für 2 Stunden. Und das ist dann viel intensiver und sich gegenseitig so Platten vorspielt und so Sachen.
Ja, das ist Wahnsinn. Also auch die, wie Marc schon meinte, so nicht nur internationale, sondern interkontinentale Connections sind wir am Knüpfen auf einmal. Sind die Australier auf jeden Fall ganz vorne mit dabei im 45-Game. Auch kulturmäßig halt Hip-Hop, geht da voll was ab, so, ja. Aber auch, keine Ahnung, mit den Amis natürlich und auch man lernt so viele Nerds kennen dadurch, ja. Und auch irgendwie letztens ein Wednesdays on Wax mit Cutmaster Swift gehabt. Mit dem vorher irgendwie gechattet über IGTV. Also es ist ja alles möglich, das ist unfassbar. Und dann, man ist so down to earth und hört sich gerne die Geschichten an und kann die richtigen Fragen stellen. Und ich glaube, das ist ein bisschen Entertainment auch für unsere Zuschauer in dem Talk. Und das macht einfach total Spaß. Und dann ist man so ein bisschen verbrüdert, würde ich fast sagen. Ja?
Ja.
Das ist im Prinzip ja genau das, die Formel, wie Hip-Hop funktioniert und das, wie man das den Hip-Hop sehen sollte mit dieser Connections, die man aufbaut. Also man ist in dieser Szene, um zu connecten, um das Ganze gemeinsam voranzutreiben und groß zu machen. So sehe ich es und so sehen es viele andere denken. Eben ja auch, was eben wichtig ist, gerade wenn man auf einem Level, nicht auf einem Level, mental auf einem Level ist. So, ne? Also es geht ja auch nicht immer darum, wer ist hier der Bessere, sondern dass man einfach so diesen gleichen Vibe spürt. So.
Ich glaube, das ist auch jetzt ein bisschen vorbei mit diesem Ich bin der Bessere und Elbow Society. So, das ist, hat sich ein bisschen geändert, sondern also zumindest da, wo ich mich bewege, ist alles supportive und jeder gönnt dem anderen auch, was er macht. Und ganz ehrlich, man kommt sich ja eigentlich auch gar nicht in die Quere, wenn man einfach seinen eigenen Style auch hat und damit erfolgreich hat, muss man nicht sein wie irgendein anderer. So, bleib unique und gib dafür alles so.
Das sind die wichtigen Worte zum Abschluss, die wir jetzt mit einem Song quasi noch feiern. Ich bin gespannt, was ihr euch ausgesucht habt, Jungs.
Ja, ich habe mir was für die Jungs stellvertretend ausgesucht. Und da wir gerade beim Wort unique sind, der Soul Brother Number One, James Brown, ist natürlich auch unique. Das wissen auch die Dusty Donuts. Und ja, die haben einen richtig coolen, ich würde sagen, Mashup. James Brown, My Dang und Funky Child von den Lords of the Underground. Cool zusammengemixt und das Ganze heißt Funky Dang.
Reinhören und gleich geht's hier weiter. Zielgerade bei Love and Hate und unseren Gästen in der Dusty Donuts. Wir haben sehr viel schon über Vinyl in verschiedensten Richtungen gesprochen. Jetzt sehe ich hier bei eigentlich fast jedem hier im Raum sehr viele Platten mehr oder minder irgendwo im Hintergrund rumstehen. Und die entscheidende Frage, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euch von dem Kram auch irgendwann zu lösen? Braucht ihr mal Platz? Müsst ihr Sachen verkaufen? Passiert sowas bei euch?
Ist immer wieder mal passiert früher. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele 12 Inches von 2000 plus, weil die braucht man einfach. Wir machen Maxis, die stehen rum. Das, wie Martin Stieber zu mir mal meinte, wegen der ganzen Promoflut damals in der 90er, ich bezahle Miete dafür.
Also, das ist alles so ein Raum. Du brauchst halt einen Raum. Sowas.
Man muss halt abwägen, was man wirklich, dann man verändert sich auch seinen Musikgeschmack teilweise, also oder nicht komplett, aber so, ne, geht ja immer in so einem Fluss. Und manche Sachen braucht man einfach auch nie wieder. Wenn man nicht wirklich eine krasse emotionale Bindung durch bestimmte Sachen, die damit passiert sind oder wie man sie bekommen hat, dann man hat ja immer zu viel auch quasi gekauft und ich brauche einfach nicht alles mehr.
So hat es ja auch DJ Shadow gesehen. Warum wir das gerade anreißen, das Thema. Und zwar hatte DJ Shadow Ende Oktober ja seinen 5. Storage Sale, den er durchgezogen hat. Und wenn DJ Shadow ja schon seit Jahrzehnten am Plattensammeln ist und vielleicht auch so nerdig, keine Ahnung, wie die Amerikaner abgehen. Ich weiß, dass ja auch gerne mal nach Kilopreisen gekauft wird in Amerika oder einfach, da wird nicht durchgeguckt, da werden einfach nur Crates gekauft und dann wird später mal geguckt. Ansonsten kann ich mir dann nicht immer so einen richtigen Reim drauf machen, wenn das auf einmal heißt, hier ist DJ Shadow oder welcher DJ auch immer irgendwie so ein Garage Sale, Storage Sale macht und sagt, hier sind 3000 Platten. Ich meine, er hat keinen Plattenladen.
Naja, die haben halt auch ziemlich viele Platten. So sieht schon bald auch 60.000 im Haus, weißt du? Ja. Und die kaufen ja dann, wenn sie so in diesen harten Digging-Zeiten, wo sie wirklich hinterher waren und im Über-Basement durchgewühlt haben und so Dinger. Dann da haben die halt auch immer, die haben auch 3-, 4-, 5-fach Copies von so Sachen. Wenn die wissen, dass es halt da kriege ich ja jetzt heute für $5 hier mitgenommen, wo sie wissen, es ist auf alle Fälle 20 wert und wird noch steigen. Oder auch als Tauschware. Wenn du dann mit so einem Crate ankommst, dann passieren diese Car Sales letzten Endes. Dann
wird ist das auf jeden halt Fall spannend. Ja, könnt ihr euch das vorstellen so ein bisschen? Marc, du hast das schon gesagt, du hast auch schon mal ein bisschen ausgedünnt. Ich habe auch schon über Jahre immer mal so ein bisschen ausgedünnt. Man guckt mal weg, was man kann, was man nicht mehr so braucht oder wo man nicht mehr so richtig mit Herzblut dranhängt, an welchem Vinyl. Da sage ich dann auch gerne mal, kann weg. Lieber 3 weg und dafür wieder eine richtig gute kaufen oder ein paar weg und da ein paar richtig geile für kaufen, wo man sagt, Beispiel. So die hole ich auch viel öfter aus dem Regal und lege sie einfach nur mal auf.
Ja, vor allem, wenn ich mir bei Robert das angucke, du stehst ja mehr im Wald und da steht nur eine kleine Handvoll Platten an der Seite bei dir hier über dem Bildchen. Ist das der Rest, der übergeblieben ist vom letzten Sale oder wie hast du das bisher so gemacht?
Nein, guck mal, das ist doch hier, das ist doch einfach der Showpart hinter mir.
Ja, das ist die,
wie bei TV Total und hinter den Kulissen sieht es ganz schlimm aus. Also.
Ja. Quasi, wenn du den Vorhang zur Seite schiebst, stapeln sich da so Kisten. Genau. Unberührte.
Ja, genau. Ja, da hier stehen welche da. Ich bin eigentlich auch ein bisschen umzingelt. Ich habe jetzt nicht so viele, wie Hype jetzt auch hat. Reicht mir aber trotzdem schon, ganz ehrlich. Und ich muss auf jeden Fall auch sehen, dass ich ein paar loswerde. Also ich habe auch auf jeden Fall viel Schnulli dabei, irgendwie, wo ich denke, okay, wer will denn das? Also das ist wirklich teilweise Schrottware. Da muss ich mal irgendwie auf dem Flohmarkt so billige Crates irgendwie verkaufen.
Also ich habe ja auch oft, Dan hat mir oftmals ausgeholfen. Ich hab ihn mal gefragt, kennst du die und die 12-Inch und das Boom-Bap-Brett oder so. Und dann, ja, schwer zu kriegen. Und dann so, ja, ich glaube, ich habe da noch 3 von. So, und also von Dan habe ich auch schon das öfters mal eine bekommen. So, kennt ihr das eigentlich auch von den Homies, dass man sich so, hier habe ich noch ein paar doppelte, bisschen Backstock liegen irgendwie, dass man sich so durchguckt. Oder ihr habt mit Sicherheit auch irgendwelche Homies, die über die Jahre, mag mit Sicherheit über Jahre, ich kenne ja auch die Leute, die ihre Plattensammlung irgendwann, Familie, Kinder, Haus, irgendwie sagen, nein, Platten, da habe ich nicht, Plattenspieler ist eh schon lange weg, jetzt will ich meine Plattensammlung verkaufen, Marc, komm doch mal vorbei, kannst du gerne mal durchgucken. Das tut aber eigentlich doch weh, ne? Wenn man eigentlich so einen alten Hip-Hop-Homies und die ihre Vinyls verkaufen, man freut sich vielleicht selber ein paar gute Schnäppchen zu machen, aber irgendwie doch traurig.
Ja, ist natürlich, vor allem wenn es jahrelang zusammengesammelt wurde, ist es immer so eine andere Nummer. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn noch da kein Feeling mehr da ist, die es wirklich eigentlich nur noch nutzlos im Keller verstaut haben, dann...
Dann brauchen die neue Heimat so.
Dann ist es tatsächlich besser, es in gute Hände zu geben.
Ja.
Ja, total. Also gerade wenn es richtig, wenn es eine gute Sammlung ist, dann nimmt man die natürlich mit so, ja. Und dann, die kann man gut verkaufen oder behält dann noch ein paar... Das ist ganz klar. Die kann man auch nicht wegschmeißen. Also das geht nicht. Nee. Also es gibt so Leute, die schmeißen ihre Sammlung wirklich weg, weil sie keine Ahnung haben, so, ja.
Das ist ja noch schlimmer so, ne? Wie dann, okay, dann ein bisschen Rohstoffe irgendwo oder irgendjemand freut sich, weil die irgendwie, keine Ahnung, von der Stadtreinigung abgeholt werden und irgendwo landen sie dann irgendwie und man wundert sich, wenn man in irgendwelchen so ein Kaufhäusern, wo die alten Möbel ausgestellt werden, wo mal Platten zu holen sind. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber es gibt es in Hamburg ja auch.
Weißt du, was ich gefunden habe auf der Straße? Schon zweimal Plattenspieler. Also einmal ein Technics, so ein Bomb-Vorhörspieler, so der erste, womit auch damals gescratcht und aufgelegt worden ist. Der stand auf der Straße wie neu, unfassbar. Und dann nochmal ein paar Monate später nochmal ein Plattenspieler, so mit Klavierlack, so ein ganz normaler, aber Vollautomatik. Ich dachte so, was ist da los? Also,
das ist halt Sperrmüll, ne? Für die Leute ist das so.
Aber hast du die mitgenommen? Das ist die wichtige Frage.
Ja, klar. Die Plattenspieler kommen zu mir, mach gar nichts mehr. So, das ist echt krass.
Jetzt habt ihr ja vorhin schon davon gesprochen, dass teilweise die eigenen Releases bei Discogs bis zu über 200 Euro bringen. Wie seht ihr das, diesen Hype, der mal abgesehen davon, dass es die eigenen Presswerkplätze belegt, aber generell dieses Gefühl davon, dass Vinyl so seine Renaissance erlebt und die CD ja dann doch über die Jahre vielleicht so ein bisschen wieder abgelöst hat. Was löst das in euch aus? Zufriedenheit?
Ja, Genugtuung.
dass man das Richtige macht, denke ich mal so. Ne? Dass man
aber
das
davon abgesehen, CDs sind wieder am Aufstreben. Sammlertechnisch. Also jetzt kommt der krasseste Tipp ever. Da können sich da alle mal schön drauf.
Oh, warte, ganz kurz. Dann ganz kurz. Können wir ganz kurz einmal den Raum lassen? So, jetzt Sammlertipps mit Marc Hype.
Hip-Hop-Maxi-CDs der 90er. Guck dir mal da die Preise bei Discogs an. Viel Spaß.
Alter Schwede.
Ja, nee, da will ich gar nicht rein. Ich glaube, ich habe auch alles.
Ich meine, wie krank ist das? Wer holt sich eine Hip-Hop-Maxi-CD? Das ist nur für Leute heutzutage noch, die ja schon alles haben.
Nee, aber sozusagen. Da gehe ich aber mal ganz kurz rein, Leute. Nee, da gehe ich ganz kurz rein. Es gibt so einen Künstler-Pimp, mit dem ich ziemlich viel auch in der letzten Zeit verschieden gemacht habe. So ein jüngerer Künstler, der auf jeden Fall zu der Ägide der Richtigen, so nenne ich es mal, gehört. Sowohl inhaltlich auch als im Gesamtpaket. Und der hat so eine kleine Community um sich rum aufgebaut. Und der hat vor kurzem, der macht immer so absurd Sachen und er hat genau vor einem halben Jahr auf einmal eine Maxi-Single rausgebracht. In der 100er Auflage, selber vor. Das Ding ist ihm aus den Händen gerissen worden. Weißt du, was das nächste ist, was er jetzt gemacht hat? Jetzt hat er ein Magazin gemacht. der macht also das ist immer so, die 90er haben angerufen und wollen ihre Sachen wieder haben, die er gerade macht. Ja. Und der Typ ist 2021 und still auf dem Weg dahin, sich sein Ding aufzubauen. Das ist total faszinierend. Also ich gehe mal zu Discogs und guck mal nach, welche Maxi-Single ich mir hole.
Aber es halt selber, es steckt immer viel Geld hinter so, ne? Ich meine auch immer Respekt an die Mixtape-Dudes, oder die Tapes machen. Das ist wirklich nur für die Liebe, okay? So die kleinen Auflagen, 50, 100, da kommt eben auch wieder, die Produktionskosten kommen eigentlich immer wieder so rein und es wird aus dieser Szene heraus, wird das ganz gut verkauft, aber es sind ja keine riesigen Summen, aber das kostet ja auch viel Zeit und das alles zu machen. Da immer allergrößter Respekt, aber bei Vinyl ja auch, ne? Es bleibt ja auch in der Szene, kleine 7 Inches, kleine Auflagen.
Ja, absolut.
Mit dem Geld, was wieder reinkommt, wird die nächste Pressung bezahlt oder so ein bisschen vorausgedacht, was man als nächstes damit wieder machen kann. So, ne? So läuft das ja im größten Fall. So, und mit Chance kann man sich doch nochmal wieder was Neues, ein bisschen was leisten. So, aber generell steckt man das Geld ja wieder in die nächste Produktion.
Aber Marc, sag mal, ich brauche nochmal einen Tipp. Ich habe nämlich gerade die erste, die ich ausgesucht habe, war Method Man featuring Mary J. Blige. I'll Be There For You. Die kriege ich für 30 Cent im Moment. Wenn ich mir da 243 Cent zum Verkauf, wenn ich jetzt so händlermäßig mir 200 kaufe, meinst du, ich kann damit abzüglich Porto irgendwann so in die Gewinnmarge kommen oder gibt es andere Titel, auf die ich achten soll?
Ja, ich glaube, Das kann schon ein bisschen passieren, man kann jetzt keine Wunder erwarten. Das ist auch wirklich total titelabhängig.
Ja, sag
das
mal einen.
Ich weiß, guck mal, ob Deep vielleicht war, glaube ich, teuer. Aber ich habe gesehen, zum Beispiel Born to Roll Masters ging für 60 Euro.
Wow. Krass, ernsthaft?
Und wir haben sowas damals vielleicht beim Umzug weggeschmissen, irgendwie so.
Ja, ja.
Guck mal, siehst du, da ist nämlich der Wegschmeißer.
Ja, weil du die dreimal auf Vinyl hast.
Ja, so.
Was und die Vinyl-12, die sind so scheiß wert jetzt. So. Das ist halt auch verrückt. Das sind Maxis, die sind nichts mehr wert, weil die Leute keine Maxis heute mehr brauchen. Keiner schleppt mehr große Platten mit rum, geschweige denn überhaupt Platten. Deswegen auch die Vorlieb, weil sie sind transportabel. Und die Maxis sind, die Ladenhüter schlechthin. So, die Alben gehen sehr gut.
So naja, Maxis, 12-Inch-Maxis, da merkt man ja auch den Markt, dass 12-Inch-Maxis kaum so gut wie gar nicht mehr gemacht werden, produziert werden. Also es gibt EPs.
Nee, ich rede ja von Alten.
Ne? Ach so, von Alten, ja.
Die Klassiker sind nichts mehr wert.
Aber die 12 Inches machen sich sehr gut auf diesen LP-Boards, die du ja auch hinter dir hast. Insofern ist das doch vielleicht das, dass man die zum Beispiel ummodifiziert von Gebrauchsgegenstand auf dem Plattenspieler zu Dekoration an der Wand.
Also einrahmen verkaufen.
Dann könnte es vielleicht im Zweifel funktionieren. Vielleicht sogar noch das eine oder andere Autogramm drauf. Zack, hast du gleich einen anderen Wert da drin. Finde ich sehr gut.
Man darf auch nicht vergessen, es kommt auch immer auf die Pressung an. Also wenn du bei Discogs guckst und dann hast du natürlich die EU-Pressung oder die Original-US- oder Japan-Pressung.
Ja, oder
dann
Promo aus Sand und so Dinger.
Promo, ja, wenn da Promo steht, dann hast du immer, glaube ich, einen guten Griff gemacht.
Echt, ist er, ja? Ist krass. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich ziehe auch immer den Hut vor Jungs für euch, die dann so deep in dem Ding drin sind und auch mir jetzt hier allen Ernstes erzählen können, dass ich jetzt Maxi-CD-Singles bei Discogs suchen soll, weil da eventuell demnächst der Shit abgeht. Aber würde das bedeuten, könnt ihr euch vorstellen irgendwann, dass ihr der quasi die 45s zur Seite legt und ab dann nur noch Maxi-CDs in diesen DJ-Dingern da auflegt?
Nee, null. Es geht ja bei den 45s auch nicht um große Gewinnmarge. Die hat sich jetzt von selbst quasi ergeben. Das ist für uns auch teilweise unverständlich. Es gibt ja so Sachen, die sind limitiert von vornherein auf 150 Stück, dann auf Bandcamp sind direkt innerhalb von 10 Minuten ausverkauft und sind zwei Tage später hin für 50 Euro schon auf Discogs.
Also ja, wie sie da auf eurem Rücken versuchen, gnadenlos Geld zu machen.
Ja, das 45-Ding ist schon, ich meine, das ist ein Teil der Kultur, so, also wesentlich stärker ausgeprägt natürlich, das Vinyl-Ding als CD oder wie auch immer, also als Digital-DJs jemals sein werden.
Ja.
Auch wenn man sagt, das ist alles nur noch so digital. Nein, das DJ-Ding ist halt, das ist geboren mit der Vinyl-Schallplatte und ich glaube, das kriegst du auch, das geht nicht weg, das wird nicht ersetzt, das wird nur vielleicht noch anders durchgezogen, ne? Wird vielleicht wieder 12-Inch, wieder 45, alles im Mix, aber die Vinylschallplatte ist und bleibt eben das Ding.
Ja. Ist auch auf jeden Fall ein Flash für die Leute, wenn die sehen, ah krass, der legt mit Vinyl auf. Manche sehen es vielleicht doch zum ersten Mal. Also vielleicht
oft.
Ja. Oder andere, die damit aufgewachsen sind, finden es natürlich krass, oh, der legt nur 45s auf, wie geht denn das? Und so. Und die haben ihre Party des Lebens so, weil sie es verstehen, was da passiert. Und vielleicht auch nochmal abschließend sagen, dass sie natürlich auch die Jugend von heute vielleicht auch ein bisschen daran gebracht wird. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch Musik hören. Ich meine, Clubs, teilweise Leute, die 18, 19 sind, waren noch nie im Club, so, weil dann kam Corona, so die Nummer. Ja?
Und, das ist hart, ne? Das muss man ja auch alles noch vor Augen führen. Ja. Deswegen ist ja auch die gute alte Guerilla-Disco draußen auf der Straße Thema. Das habt ihr ja auch alle schon gemeinsam gemacht. Gibt es da irgendwie einen Terminkalender, den ich mir aufmachen kann, wann ich euch wo illegal an irgendwelcher Straßenecke wieder gemeinsam treffen kann? Oder?
Keepitdusty.com.
Ja, sehr gut.
Das ist die Homebase quasi als Website.
Ist auch eine Agentur, habe ich gelesen, ne?
Naja, das wollen wir erstmal beiseite. Ist Home of Dusty Donuts.
Ja, genau. Das besprechen wir an anderer Stelle nochmal weiter. Ich würde sagen, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch aufgrund des Zeitfensters, denn wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Sendung. Danke zu sagen, dass ihr hier gewesen seid. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war auch ein sehr schöner Einblick. Ich muss mal den Staub ein bisschen vom Mikrofon hier wegpusten, von den ganzen Platten, über die wir heute gesprochen haben. danke, Robert, danke, Marc, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Dan und Bass, für die Zeit. Wir haben, glaube ich, wann haben wir wieder die nächste Sendung?
In zwei Wochen wieder.
In zwei Wochen wieder Love and Hate, ne?
Genau.
Sehr gut, freue ich mich drauf. Und wie ich es mitgekriegt habe, Marc, du bist ja fleißiger Hörer unseres Formates regelmäßig. Ich hoffe, Robert, du jetzt auch. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Folgt uns bei Instagram auf Backspin Love and Hate. Da kriegt ihr auch alle Informationen rund ums Format. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ragazzi. Peace, peace.
Peace. Was ich will. Was ich hab. Was ich will.
was ich hab.